Ich soll mich kurz vorstellen. Ich habe ein wenig Identitätsprobleme. Vielleicht können Sie mir helfen. Meine Vorfahren kamen aus Holland. Meine Großeltern aus Südrussland. Meine Eltern waren in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin in Kanada geboren. In meinem Pass stand längere Zeit britischer Angehörige oder britischer Untertan. Ja. Wir wohnen in der Schweiz. Meine Muttersprache ist Deutsch. Was bin ich? Wir wohnen also schon seit 1954 in Europa, obwohl ich immer noch einen kanadischen Pass trage. Wir haben in verschiedenen Ländern gewohnt, in Holland, Deutschland und jetzt seit 1970 in der Schweiz. Ich habe vieles gemacht. Früher habe ich viel gesungen, als Student, schon vor dem. Und dann machte der Herr es deutlich, dass er mich im Verkündigungsdienst haben wollte. Und dort speziell, das war mir schon länger klar gewesen, eigentlich im Lehrdienst. Aber als ich nach Europa kam, wurde ich angehalten zu evangelisieren. Und wie Dr. Peters einmal sagte, wenn Gott eine bestimmte Aufgabe gibt, dann kann er auch dazu die Gnade bzw. die Gnadengabe geben. Das hat der Herr dann auch getan, aber dann mit der Zeit kam ich in die Studentenarbeit, in starker Verbindung mit der Studentenmission in Deutschland. Dann kam ich in Berührung mit dem Bibelbund, mit dem ich längere Jahre zusammengearbeitet habe. Ich lernte Dr. Külling kennen und kam dann für 10 Jahre an die Väter in Basel als Professor für Dogmatik. Seit 1983 bin ich nun im europäischen Raum tätig als, wie soll ich das jetzt bezeichnen, umschweifender Bibellehrer. Ich stehe einfach zur Verfügung für verschiedene Gruppen und Schulen. Jetzt weniger in Schulen, was ich eigentlich vorziehe. Ich möchte lieber in den Gemeinden sein, beziehungsweise dort in Gruppen, wo man sagt, where the action is, das heißt, wo das Leben eigentlich gelebt wird, nicht hinter 4 klösterlichen Wänden, wie in einer Schule. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Nun, natürlich eine Ingenieurschule ist etwas ganz anderes, glaube ich. Und dennoch kann es sehr, sehr theoretisch werden. Wenn es zur Theologie kommt, dann kann eine Schule tötend wirken. Das habe ich selbst erlebt. Insofern bin ich dankbar, dass diese Kurzbibelschule sehr kurz ist. Sie ist eine Gelegenheit für Sie, sich zu konzentrieren. Nehmen Sie alles mit, was Sie in Ihren geistlichen Mägen speichern können und dann kauen Sie später wie die Kuh, die ich zu Hause oft beobachtet habe, nach. Aber sammeln Sie alles, was Sie können. Sie wissen nie, was Sie gebrauchen werden können. Ja, unser Thema ist nicht ein einfaches. Beide Themen sind etwas schwierig. Ich hoffe aber, dass ich es einfach sagen kann und dass wir alle etwas davon haben. Wenn meine Darlegungen nicht Ihren bisherigen Vorstellungen entsprechen, was höchstwahrscheinlich sein wird an der einen oder anderen Stelle, das ist oft so, dann prüfen Sie. Und wenn Sie schon hier bessere Argumente finden für eine andere Position, teilen Sie es mir bitte mit. Ich bin ein Lernender. Wenn Sie etwas lernen können, aufgrund Ihrer Prüfung, anhand der Heiligen Schrift, dann wollen wir alle dankbar sein. Das erste Thema lautet für heute also der Heilige Geist und die Vollmacht. Bei diesem Thema wird es zwecks Klarheit wohl am besten sein, wenn ich verschiedene Begriffe getrennt bespreche. Ein Thema, das mit der Konjunktion und aufgestellt wird, will Relationen herstellen. In diesem Fall wird es etwas schwierig sein. Ich glaube, dass am Ende der Ausführungen, heute Nachmittag oder heute Abend, weil es bis dann schon Abend geworden sein wird, ich glaube, dass die Relationen bzw. die Diskonjunktionen dann deutlich sind. Ich will dieses Thema in vier Teile aufteilen. Also ich möchte verschiedene Begriffe getrennt besprechen. Zuerst will ich den Begriff Vollmacht aufgreifen. Zum Zweiten die Kraftfrage, die hiermit verwandt ist. Die Kraftfrage des Christen. Drittens will ich von der Gnadengabe sprechen. Und letztens dann direkt vom Heiligen Geist in Verbindung mit der Ausrüstung. Also nehmen wir den ersten Punkt zur Hand. Die Vollmacht. Zuerst der Begriff Vollmacht. Ich möchte über das griechische Wort, beziehungsweise besser über seinen Platz im Neuen Testament sprechen, also das neutestamentliche Wort für Vollmacht, wie das Wort, das griechische Wort im Neuen Testament gebraucht wird. Und dann möchte ich über das deutsche Wort Vollmacht ein wenig sagen. Also das neutestamentliche Wort für Vollmacht, im Griechischen lautet es Exousia. Wenn Sie mit deutschen Buchstaben schreiben, E-X-O-U-S-S-I-A, im Griechischen ist nur ein S, aber es wird scharf ausgesprochen. Exousia, aus dem Sein, das heißt, das, was man eigentlich ist, aus sich heraus, das heißt, in Verbindung mit der Umwelt, was man also in einer Beziehung zu Ummenschen darstellt. Jetzt will ich eigentlich ganz einfach bibelstudiemäßig vorgehen, oder wie man das mit den Gelehrten sagt, biblische Theologie. Das heißt, man bespricht den Begriff zunächst einmal anhand einiger Bibeltexte. Jetzt dürfen Sie Ihr Neues Testament zur Hand nehmen. Ist es möglich, ein wenig mit Licht?
Ja, mir nicht.
Wir fangen bei Matthäus an. Matthäus 7. Dort die letzten zwei Verse. Wir sind hier am Ende der Bergpredigt. Es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der, und Schlachter übersetzt, und ich nehme an, Luther auch, Vollmacht hatte. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das Wort hier ist Exousia. Hier eigentlich als Autorität zu verstehen. Es bedeutet hier Autorität und das ist auch die gängige Bedeutung. Dieser Text gibt uns gleich die Hauptbedeutung des Wortes. Das Wort bedeutet eigentlich Autorität. Das ist ein Fremdwort, obwohl es sich sehr gut eingebürgert hat im Deutschen. Das deutsche Wort ist Vollmacht, nur will ich später zeigen, dass die zwei Wörter nicht notwendigerweise deckungsgleich gebraucht werden. Und das sollte man wissen. Er lehrte sie wie einer, der Autorität hatte. Das heißt, das Recht hatte zu bestimmen. Das konnten natürlich die Schriftgelehrten nicht. Sie maßten sich eine gewisse Autorität an, aber das Volk, das noch gewisse bäuerliche Schleier hat, merkt intuitiv, die Autorität dieses Lehrers unterscheidet sich gravierend von der Autorität von Schriftgelehrten und Pharisäern. Hier wird nichts gesagt über den Einfluss Jesu auf das Volk. Hier wird gesprochen mit diesem Wort von seiner Autorität schlechthin, die in seiner Person, aus seinem Sein hervorging. Das sind zwei verschiedene Angelegenheiten. Bevor wir fertig sind, hoffe ich, dass Sie verstehen, was der Unterschied ist zwischen subjektiver und objektiver Autorität oder Vollmacht. Kapitel 9, Vers 6. Kapitel 9, Vers 6. Damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn Macht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Macht, hier Exousia, Vollmacht. Autorität, oder wir könnten auch sagen, Berechtigung, das Recht. Das heißt, er darf das tun, er darf Sünden erlassen. Kürzlich ist mir aufgefallen, in einem Gespräch, wo die Meinung eines sehr bekannten Seelsorgers, Beraters weitergegeben wurde, dass wir beim Thema Vergebung oft zu stark transitiv denken. Das wäre vielleicht das bessere Wort als objektiv. Das heißt, man meint, etwas würde ausgerichtet beim Gegenüber. Aber Vergebung ist im Grunde eine subjektive Sache, das heißt intransitiv. Sie findet statt beim Aussprechenden. Wenn Gott vergibt, dann verändert sich etwas bei ihm, nicht notwendigerweise bei uns. Das heißt, in seinem Register oder in seinem Buch über uns, was wir damit anfangen, das ist noch eine zweite Frage. Aber die Schuld ist dann erlassen, gestrichen. Aber das ist etwas, was bei ihm geschieht. Jesus hat die Autorität, Schuld zu streichen. Das darf er. Er darf einen Menschen für nicht schuldig sprechen. Das heißt, er verfügt über Menschen und ihre Schuldigkeit zu Gott. Und natürlich haben die Schriftgelehrten und Pharisäer recht. So etwas darf nur der lebendige Gott tun. Und dieser Gott ist Jesus. Kapitel 10, Vers 1. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Exousia, Autorität, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Hier haben wir einen transitiven Gedanken. Das heißt, hier haben wir gewisse Verfügungsmacht. Die Autorität ist die, dass die Jünger etwas sagen dürfen, das eine Folge haben wird im Leben von anderen. Die Vollmacht erstreckt sich aber nicht über die Menschen selbst, sondern über Dämonen, die unreine Geister genannt werden. Die zwei Begriffe werden synonym gebraucht, auswechseln. Und das Zweite, worüber sie Autorität bekommen, ist etwas Sachliches, Krankheit und Gebrechen. Diese finden sich natürlich bei Menschen, aber es sind nicht die Menschen, über die sie Vollmacht bekommen, sondern über ihre Krankheit, sodass die Krankheit weichen muss. Sie bekommen die Autorität, auszusprechen, sodass dann Gott in der Folge handelt. Nicht sie heilen, nicht sie treiben Dämonen aus, aber sie dürfen mit Autorität sprechen und dann handelt Gott. Autorität. Kapitel 21, Vers 23. Als er in den Tempel kam, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sagten: In welcher Exousia, in welcher Autorität tust du das? Und wer hat dir diese Autorität gegeben? Autorität ist noch etwas, das gegeben wird. Natürlich nicht bei Gott, er hat sie von zu Hause aus. Dort ist die echte Exousia, wirklich aus seinem Sein hervorgeht. Aber sonst wird sie geschenkt oder verliehen. Jesus hat sie natürlich von zu Hause aus. Er antwortet auch entsprechend, er lässt sich nicht gleich irritieren, bringt sie gleich in eine Falle oder in eine Situation hinein, wo sie nicht antworten können. Kapitel 28, die bekannte Stelle. Vers 18, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sagte: Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Mit der Auferstehung wird er wieder investiert als Menschensohn, mit seiner von zu Hause aus ihm gehörigen Exousia, Autorität. Er hat seine Arbeit hier getan und setzt sich zu Rechten des Vaters und ist wieder Regent des Alls, des Universums. Und somit hat das dann einige Folgen. Und die Jünger, die sich ihm zugesellt haben, sollen das gleich wissen. Für ihre Sendung wird das sehr wichtig sein. In Vers 20 kommt dann das zum Ausdruck: Wenn er bei ihnen ist, dann wird er in ihrer Gegenwart handeln. Nicht sie haben diese Vollmacht, er hat sie. Er hat diese Autorität, das Recht zu bestimmen, das Recht über Machtmittel zu verfügen. Markus, Kapitel 1, Vers 27. Markus 1, Vers 27. Sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten: Was ist das? Eine neue Lehre. Mit Autorität gebietet er auch den unreinen Geistern. Er hat also das Recht, Dämonen zu bestimmen und ihnen zu sagen, wo es lang geht oder wo es aufhört. Und sie müssen dann gehorchen, weil er der König ist. Lukas, Kapitel 22. Lukas 22, Vers 53. Vers 53. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hand nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dieses ist eure Stunde und die Autorität der Finsternis. Jetzt darf die Finsternis mit einer verliehenen Autorität bestimmen, Bestimmungsrecht, Berechtigung zu handeln mit einer ihr gegebenen Macht oder Kraft. Aber es geht hier nicht so sehr um Kraft als um Autorität. Johannes 1, Vers 12. Die, die ihn aufnahmen, denen gab er, sie denken oder lesen gleich, Macht. Nicht verkehrt, denn Macht ist eigentlich Regierungsmacht. Aber damit es deutlicher ist in unserem Hirn, in unserem Kopf, Autorität oder das Recht in diesem Fall, nicht Kraft. Hier ist überhaupt nicht von Kraft oder Macht in dem Sinne die Rede, sondern das Recht. Nicht jeder hat das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Der, der Jesus aufnimmt, hat das Recht. In diesem Fall hat das eine besondere Bewandtnis. Denn hier wird gesprochen von der Tat von Menschen, während der Zeit, als Jesus noch nicht gestorben war. Und das ist ein Unterschied. Das wollen wir noch, bevor der Tag zu Ende ist, sehen, warum. Wenn Jesus auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist und den Heiligen Geist geschickt hat, dann können sie Gottes Kinder werden. Aber zunächst tragen sie nur das Recht mit sich. Gleichsam ein Ausweis. Aber diese, die ihn, als er auf der Erde war, aufnahmen und ihn als ihren Herrn, dem sie nachfolgten, annahmen, denen gab er das Recht, später dabei zu sein, wenn Gott das neue Leben durch den Heiligen Geist schenkt. Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Um ihnen die Augen zu öffnen. Das ist sehr wichtig, dass wir mittels unseres Zeugnisses Augen öffnen. Damit sie sich bekehren. Zuerst müssen die Augen aufgehen für die Wahrheit, damit man die Entscheidung treffen kann, sich umzukehren. Von der Finsternis zum Licht und von der Autorität Satans zu Gott. Regierungsrecht. Exousia, Regierungsrecht, damit Satan sein Anrecht verliert. Römer 13, Vers 1 haben wir einen verwandten Gebrauch. Die Exousia, die Obrigkeiten, obrigkeitlichen Gewalten oder die höheren Autoritäten. Jedermann sei den höheren oder über ihn gestellten Autoritäten untertan. Es gibt keine Autorität, Regierungsmacht oder Instanz, die Regierungsrecht hat. Dasselbe Wort. Es kann also für Obrigkeit gebraucht werden, weil es sich um Autorität oder Verfügungsrecht oder Bestimmungsrecht handelt. 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, 4 bis 6. Haben wir nicht das Recht, Autorität, in diesem Fall das Recht, Exousia, zu essen und zu trinken oder Berechtigung? Haben wir Erlaubnis, eine Schwester als Gattin mit uns zu führen, Exousia? Das Recht? Dürfen wir das tun? Ist es gestattet? Haben wir nicht das Recht, wie andere Apostel und die Brüder, Oder haben nur ich und Barnabas kein Recht, die Arbeit zu unterlassen? Hier als im Sinne von Recht oder Berechtigung oder Erlaubnis gebraucht. Also auch Autorität, aber in diesem Sinne Zugeständnis, Recht. Vers 12. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, an dieser Berechtigung, sollten wir es nicht eher? Kapitel 11, Vers 10. Kapitel 11, Vers 10. Darum muss eine Frau ein Zeichen der Exousia, der Regierung, der Autorität, der Bestimmung auf dem Kopf haben, der Engel wegen. In diesem Fall metaphorisch gebraucht als Zeichen dieser Autorität, weil der Mann ihre Autorität ist und sie trägt dann ein Zeichen von dieser Stellung. Sie hat eine Stellung unter einer Autorität, nicht hat sie selbst Autorität. Das heißt, wenn sie spricht, hat sie die Berechtigung, in diesem Sinne ja. Also beides, Kraft der Autorität, unter der sie steht, hat sie jetzt Autorität und das Recht, aufzustehen und zu sprechen. Welches Recht viele heute ihr absprechen wollen. 26. Entschuldigung, wo sind wir? Das ist Gestenkunde. Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 26. Wer überwindet, sich selbst überwindet, subjektive Überwindung, und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Exousia geben über die aus den Völkern. Nicht über die Nationen, wie fälschlicherweise übersetzt wird. Wenn es Nationen sind, gut, aber es ist das Wort bedeutet Menschen aus den Völkern, manchmal Juden inklusiv. Macht, Autorität, Regierungsrecht, das Recht zu regieren. Kapitel 9, Verse 3 bis 5. Verse 3 bis 5. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Exousia gegeben, Autorität, wie die Skorpione der Erde Autorität haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie das Gras der Erde nicht schädigen sollten. Auch nicht irgendetwas Grünes noch irgendeinen Baum, sondern nur die Menschen, welche das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, merken Sie sich das Wort gegeben, sondern zu plagen 5 Monate lang. Ihre Qual war die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Kein Skorpion kann stechen, wenn er nicht eine Berechtigung dazu hat. Er hat die Kraft, aber er braucht erst die Berechtigung. Gott herrscht in der Schöpfung. In diesem Fall sind das Bildwörter, aber die Kontinuität ist da. Die Autorität, das Recht zu handeln, wird verliehen. Hier haben wir allerdings wieder den transitiven Gedanken, das heißt, mit dieser Autorität ist die Möglichkeit, im Gegenüber etwas auszurichten. Man, die Skorpione im übertragenen Sinne stechen. Es wird also etwas ausgerichtet. Nicht nur haben sie das Recht, sondern sie können das. Sie haben jetzt das Recht, über Kraftmittel zu verfügen. Das Recht, über Mittel zu verfügen, die etwas ausrichten können. Vers 10. Und sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln, und in ihren Schwänzen lag die Berechtigung oder die Macht, die Regierung, die Möglichkeit, die Menschen zu schädigen, 5 Monate lang. Ist eine Verliehene, aber sie dürfen jetzt ihr Machtmittel verwenden. Verse 15 bis 19. Und die 4 Engel oder Boten besser wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den 3. Teil der Menschen zu töten. Merken Sie, sie waren gehindert, bis sie losgelassen wurden, und dann durften sie. Sie sind also unter Autorität und haben kein Recht oder keine Autorität zu handeln, bis ihnen das gegeben wird. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000, 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl, und so sah ich im Gesicht die Pferde und die, die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese 3 Plagen wurde der 3. Teil der Menschen getötet, durch das Feuer und den Rauch und den Schwefel, die aus ihren Mäulern gingen. Denn die Macht der Pferde liegt in ihrem Maul. Dort liegt die Möglichkeit zu handeln. Und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze gleichen Schlangen und sie haben Köpfe und mit diesen schädigen sie. Das sind natürlich Bildausdrücke. Hier haben wir wieder in diesem ganzen Text, in Kapitel 9, den transitiven Gedanken, das heißt die Möglichkeit, ein Kraftmittel zu gebrauchen, aber es ist eine verliehene Möglichkeit. Kapitel 20, Vers 6. Kapitel 20, Vers 6. Glückselig zu preisen und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der 2. Tod keine Autorität, kein Recht zu handeln, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Kapitel 22, Vers 14. Glückselig zu preisen sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht erlangen zum Baum des Lebens. Sie haben dann Autorität oder Berechtigung, zu diesem Baum hinzukommen und durch die Tore der Stadt in die Stadt einzugehen. Es braucht eine Genehmigung dazu. Hier wird Exousia wieder in diesem früheren Sinne gebraucht. Das sind die Stellen. Sie sind Stellen, die zeigen, dass Autorität oder Exousia hauptsächlich Autorität ist, manchmal die Möglichkeit, im Gegenüber einer Sache oder einer Person etwas auszurichten. Aber hauptsächlich handelt es sich um ein Recht, eine Berechtigung oder eine Autorität. So viel zum Wort im Neuen Testament. Jetzt zum deutschen Wort Vollmacht. Das deutsche Wort Vollmacht kennt 2 Aktionsbereiche, das heißt 2 Bereiche, in denen es gebraucht wird. Der erste Bereich ist der Alltag, der aus 6 Tagen besteht. Und der andere ist der Sonntag. Und das Wort wird verschieden gebraucht während des Alltags und am Sonntag. Damit meine ich den säkularen Bereich und den geistlichen Bereich. Im Alltag oder im säkularen Bereich oder im mundanen, das heißt im weltlichen Bereich, hat das Wort, das deutsche Wort Vollmacht, dieselbe Bedeutung wie im Griechischen und wie im Neuen Testament. Wenn man auf der Bank oder in einem Geschäft, in einer Firma von Vollmacht spricht, dann weiß man genau, wo man dran ist. Man denkt an Berechtigung. Was bedeutet aber das Wort Vollmacht im Munde von vielen Christen? Plötzlich ändert sich die Bedeutung des Wortes. Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das, könnte vermutet werden, wie Professor Bohren einmal es vom Gottesdienst sagt, dass hier noch katholische Reste vorhanden sind. Das ist möglich. Es fällt auf, dass dies ein typisch deutsches Problem ist. Das heißt, ein Phänomen, das in der deutschen Sprache vorkommt. Ich spreche mehrere Sprachen. Und ich wüsste von keiner anderen Sprache, wo dieses Problem so auftaucht. Eine Zweiteilung dieses bei diesem Wort. Es ist auch nicht leicht, das zu erklären, aber ich will es versuchen. Was bedeutet Vollmacht in christlichen Kreisen? Es wird viel, ist viel darüber gesprochen worden. Es wird ständig gebraucht in Gebeten, in der Verkündigung. Und es ist viel darüber geschrieben worden. Was versteht man unter Vollmacht, wenn man für den Verkündiger um Vollmacht bittet? Ich sagte einmal einem Prediger, der ein Student von mir gewesen war, Sie brauchen nicht für Vollmacht, um Vollmacht für mich zu beten. Ich habe sie schon. Und hinterher gestand er, ich habe dennoch für sie gebetet, dass sie Vollmacht hätten. Was versteht man unter Vollmacht? Was hat er darunter verstanden? Mir scheint Folgendes. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Konstanten und einer Variable? Als Ingenieurstudenten sollten Sie das kennen. Ja? Unter Vollmacht versteht man eine Konstante. Das heißt, etwas, das irgendjemand hat. Und was ist dieses? Mir scheint, es ist die Möglichkeit, im Leben von anderen Menschen etwas auszurichten, sodass, wenn diese Person spricht oder handelt, dann geschieht etwas. Und diese Vollmacht muss erbeten werden. Sie muss geschenkt sein, heißt es. Und wenn sie da ist, und Gott schenkt sie, und wenn Gott sie geschenkt hat, dann hat Gott einen Menschen diese übertragen. Und das ist das Verhängnisvolle. Ich wünschte, wir könnten das ausradieren. Gerade dieser Gedanke ist sehr stark verwandt, ohne dass man das weiß, denn der Gedanke ist ja in pietistischen Kreisen sehr stark zu Hause. Dieser Gedanke ist verwandt mit dem Gedanken von der heute an der Grenze zwischen Psychologie und Okkultismus stark vorhanden ist, wo es heißt, wir Menschen dürfen wie Gottheiten handeln. Das heißt, jemand hat jetzt das Recht, über Krankheit zu verfügen oder über Menschen, und wenn er spricht, dann bekehren sich Menschen. Oder in einem Gespräch zwischen vier Augen, unter vier Augen, das man normalerweise Seelsorge nennt, dass dann beim anderen etwas geschieht. Es ist also eine gewisse Konstante, die eine Einflussmacht darstellt in zwei Bereichen, in Verkündigung und zur Befreiung. Dass dies in der Fantasie herrscht und nicht in der Schrift, sollte klar werden aus den bisherigen Stellen, die ich gelesen habe, wo das Wort für Vollmacht gebraucht wurde. Und zweitens aus einigen Stellen, die ich noch lesen will. Allerdings, wir hatten einige Verse, wo über Vollmacht gesprochen wurde, das heißt Verfügungsmacht über gewisse Situationen. Aber dort handelt es sich um den Herrn Jesus Christus selbst oder um dämonische Kräfte. Ich weiß nicht, ob wir eine Stelle hatten, wo ein Mensch solche Vollmacht hatte. Aber lassen Sie mich noch einige Stellen lesen. Matthäus 8. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als er nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sagte: Herr, mein Sklave liegt zu Hause gelähmt und ist furchtbar geplagt. Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Sklave gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Soldaten unter mir. Und sage ich zu diesem: Geh hin, so geht er. Und zu einem anderen: Komm her, so kommt er. Und zu meinem Sklaven: Tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Morgen und Abend und werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen im Königreich des Himmels. Aber die Kinder des Königreiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sagte zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Sklave wurde gesund in derselben Stunde. Eine sehr auffallende Geschichte. Hier ist ein Mann, der weiß, was Autorität ist und was die Folge ist. Die ganze Regierung Roms steht hinter ihm. Wenn er zu einem Soldaten sagt: Geh oder komm, dann gehorcht er. Warum? Weil er es nicht darauf ankommen lassen will, ungehorsam zu sein. Er hat es nicht nur mit diesem Herrn zu tun. Er hat es mit der ganzen Macht Roms zu tun, mit der Exousia einer Weltmacht. Wenn ein Sklave seinen Befehl hört, dann handelt er im gleichen Zeichen. Das heißt, wenn Jesus heilt, dann handelt es sich um Autorität. Er hat das Recht, der ganze Himmel steht hinter ihm. Das erkennt und anerkennt dieser Hauptmann. Hier ist einer, der darf im Namen des Himmels sprechen. Er hat die Autorität und dann handelt der Himmel. Dass er der Himmel ist, das muss dem Hauptmann wohl noch aufgehen. Aber im Moment sieht er Jesus als Vertreter des Himmels, was er natürlich ist. Ja. Er hat recht. Jesus anerkennt das auch. Es handelt sich um einen Glauben, der mit Autorität zu tun hat. Hier haben wir ein Beispiel, wie Autorität oder Vollmacht eigentlich aussieht. Sie ist das Recht, im Namen eines anderen zu sprechen oder zu handeln. Was dann geschieht, darüber verfügt nicht der, der die Autorität hat, sondern der, der hinter ihm steht. Die zweite Stelle, Markus 11. Haben wir Matthäus 8 verstanden, dann glaube ich, können wir auch Markus 11 verstehen. Eine Stelle, die sehr oft missverstanden wird, vielleicht meistens. Verse 22 bis 26. 22 bis 26. Jesus fing an und sagte zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Zu Deutsch: Habt Vertrauen zu Gott. Denn wahrlich, im Grundtext Amen, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spreche: Hebe dich
und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Fehler nicht vergeben. Dieser Vers muss im Lichte von Matthäus 8, das heißt, wie Matthäus 8 verstanden werden, weil das ein Beispiel ist. Nicht, weil es Text, weil die Texte verwandt sind, sondern weil die Gedanken verwandt sind. Oft meinen Leute, es handle sich hier um etwas, um eine Konstante oder etwas, das ein Mensch tun könnte. Vergessen wir nie, niemand von uns kann Berge versetzen. Auch nicht, wenn er Glauben hat. Auch nicht, wenn er Vollmacht hat. Niemand von uns kann Berge versetzen. Das liegt nicht in unserer Macht, in unserem Können. Die Berge sind zu schwer und zu fest. Erstens zu fest und dann zu schwer. Aber es gibt einen, der kann Berge versetzen. Und der ist Gott. Und es gibt Probleme in Ihrem Leben vielleicht, die so fest und so schwer sind wie Berge. Und die können Sie nicht bewegen. Aber es gibt einen, der kann das tun. Und Sie können noch so stark glauben und noch so viel von Vollmacht sprechen, wenn er Ihnen das nicht gefällt, den Berg zu verschwinden zu lassen, dann stehen Sie hilflos, impotent da. Ist das klar? Das ist vielen Christen nicht klar. Sie schieben da so an einer geistlichen Pumpe, hoffen, dass der Glaube dann so groß wird. Ja? Versuchen, ihren Glauben aufzupumpen. Und dann, wenn sie jetzt glauben, dass es geschehen wird, das ist mechanisch. Das ist heidnisch. Das ist nicht wissenschaftlich und christlich. Es befremdet Sie vielleicht, dass ich die zwei Wörter in einem Atemzug nenne. Wenn Sie die Bibel verstehen wollen, dann sollten Sie die Wissenschaft kennen. Deshalb finde ich es etwas leichter, viel leichter eigentlich, vor Studenten zu sprechen, die etwas anderes studiert haben als Theologie, als vor Theologiestudenten. Es ist sehr, sehr schwer, vor Theologiestudenten zu sprechen, weil sie nicht denken können. Sie haben es nie richtig gelernt, viele von ihnen. Denken lernt man in der Begegnung mit der Realität. Und sie leben in einer falschen Welt, in einer Fantasiewelt, in einer Welt der Theorie.
Bitte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich als Beter steht hinter mir Jesus, aber nicht quasi Gott. Also wenn ich das mit Matthäus verstehe, hinter Jesus steht das Ganze, steht eben der Himmel, ja. Steht Gott mit seiner ganzen Macht. Und hinter mir steht dann quasi nur Jesus als Mittler. Also ich habe sozusagen, also was steht hinter meinem Gebet? Dass ich nicht die gleiche Vollmacht habe, wie eben hinter Jesus.
Was meinen Sie mit Vollmacht?
Ja, diese Stelle, über die streite ich mich oft mit jemandem.
Ja.
Weil er immer sagt, wo bleibt denn der Glauben? Warum kann heute keiner mehr so viel tun wie damals eben?
Mhm.
Und ich kann jetzt also Ihrer Argumentation noch nicht ganz folgen, wie Sie das wiedergeben können.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung, ja. Das kann ich glauben, ja. Ja. Erstens muss uns klar werden, dass wir nicht Berge versetzen können. So viel, wir können so viel glauben, wie wir wollen, wir können es nicht tun. Das muss uns klar sein.
Also im Sinne von ich kann.
Genau. Unter keinen Umständen kann ich Berge versetzen. Unter keinen Umständen. Ob ich glaube oder nicht. Ist das klar?
Mhm.
Auch wenn ich glaube, dass es geschehen wird, kann ich es nicht tun. Mhm. Das ist nicht, was der Text sagt. Er sagt, es wird euch geschehen, nicht ihr werdet es tun. Ja. Der Handelnde ist Gott. Der Handelnde in Matthäus 8 ist Gott für den römischen Soldaten, den Hauptmann, ja? Nicht Jesus. Dass Jesus das wirklich tut, das muss ihm noch klar werden. Aber zunächst einmal halten wir dieses Modell im Auge. Ja? Der Handelnde ist Gott. Jesus darf dort im Namen des Himmels sprechen. Aber Jesus spricht das Wort und Gott heilt den Kranken in den Augen des Hauptmanns. Das ähnliche Modell haben wir hier. Wenn es Gott gefällt, einen Berg zu versetzen, dann kann er es mir deutlich machen, irgendwie. Und wenn mir das deutlich wird, dass es sein Wille ist, dann kann ich entsprechend beten. Gebete müssen aus dem Himmel kommen. Gebete, die im Himmel geboren sind, das steht nicht hier, das steht in Johannes 14 und 15. Gebete müssen solche sein, die Gott uns genehmigt zu sprechen. 1. Johannes 5. Wenn ich weiß, dass etwas nach seinem Willen ist, aber das muss zuerst klar sein, dann kann ich entsprechend beten. Und dann handelt Gott, weil es sowieso sein Wille war. Ja? Warum das so kompliziert wird, weiß ich nicht. Fragen Sie Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ja? Und wir müssen uns jetzt in dieses Modell oder in dieses Arrangement fügen. So ist das nun einfach. Erst muss ich wissen, was will Gott. Das heißt, ich muss erst wissen, ob der Berg sich versetzen wird, und dann kann ich es glauben. Vor Glauben kommt Wissen. Vor Wissen kommen Argumente. Gründe, weshalb ich es wissen darf. Natürlich ist dann Wissen schon das Glauben. Das heißt, ich aufgrund der Argumente glaube ich es. Aber wie Dr. Walter Smith sagt, das ist dann auch das... Nein, wer denkt, muss glauben, sagt er. Wissen und Glauben sind dann eine Einheit. Für den Hebräerschreiber ist das auch so. Glauben ist ein Wissen um das, was kommt. Aber das Wissen entsteht durch Auskünfte, die mir zuverlässig erscheinen. Und wenn ich genügend Gründe dafür habe, dann kann ich es glauben. Und wenn ich es glauben kann, dann kann ich es sprechen. Und natürlich fällt dann der Glaube gar nicht schwer, weil ich weiß, das wird geschehen. Ja. Im Abstrakten fällt das Glauben immer noch schwer, weil ich keine tangenten, greifbaren Zeichen habe. Da bewegen wir uns sehr schwerfällig. Und deshalb bleibt das Glauben auch dort noch schwer, obwohl ich Gründe habe. Aber die Gründe verflüchtigen sich so schnell, ja. Und dann muss ich festhalten, die Gründe sind eigentlich Gottes Wort und ich muss an diesen Aussagen festhalten im Glauben, dann kann Gott handeln. Vollmacht würde an dieser Stelle heißen, das Recht so zu sprechen. Sage zu diesem Berg, hebe dich davon. Aber auch wenn ich das spreche, handle nicht ich, Gott handelt. Ich habe aber nur das Recht, im Namen Gottes das auszusprechen. Und ich darf das tun, weil ich weiß, Gott will das jetzt, den Berg, dieses Problem, beseitigen. Das wird klar durch die Erwähnung der Sünde und das Vergeben, durch die Erwähnung des Vergebens. Das heißt, wenn die Beziehung zu Gott nicht klar ist, dann ist auch die Verbindung nicht da, sodass ich nicht im Namen Gottes handeln kann. Ich kann nicht beten in seinem Namen. Als Vertreter Gottes. 1. Korinther 12, Vers 6. Das ist der Schlüsselvers. 1. Korinther 12, Vers 6. Das ist die Mitte unseres Themas. Die Kraftwirkungen sind verschieden. Doch ist es derselbe Gott, der alles wirkt. Alles, was die Gemeinde tut. Der Rahmen ist die Gemeinde. Alles in allen. wo Gemeindeperson, das heißt, wo ein Christ wirkt, alles, was er wirkt, ist etwas, das Gott wirkt. Gott ist es, der es tut. Wir haben keine Einflussmacht. Es gibt keinen Evangelisten, der Vollmacht hat, so zu sprechen, dass Menschen sich bekehren. Das hat er nie in der Hand. Und beten Sie auch nie für einen Evangelisten, dass er diese Vollmacht bekommt. Sie haben kein Recht dazu, weil er kein Recht hat, solche Vollmacht zu bekommen. Gott verleiht das niemandem. Auch bei solchen Evangelisten kommt es manchmal vor, dass Menschen sich nicht bekehren. Das entscheidet Gott, ob jemand sich bekehrt. Und der Faktoren sind so viele überhaupt, wann und warum jemand sich bekehrt, dass ich keinen Überblick da habe. So einfach ist das nun nicht, dass sich jemand bekehrt. Das hängt nicht nur ab von der Vollmacht eines Evangelisten. Auch nicht jemandem die Sündenvergebung zuzusprechen. Ich stoße vielleicht in ein Wespennest, ich weiß nicht. Aber es ist so verbreitet, dass man fast Angst hat, darüber zu sprechen. Aber wissen Sie, dass das ein deutsches Problem ist? Vielleicht hilft das. Das ist etwas, das in unseren Zonen hier zu Hause ist. Dass jemand in einer sogenannten Seelsorge-Situation jemandem etwas zuspricht. Und dann spricht er ihn los. Meine lieben Freunde, ich habe keine Vollmacht, jemanden loszusprechen. Ich kann niemanden lösen. Ich kann keine Dämonen austreiben. Ich kann keine Bindungen lösen. Ich habe auch keine Vollmacht dazu. Ich weiß auch nicht, was im anderen, im Gegenüber geschieht. Ja, er hat doch gebetet. Ich kann doch, habe doch Kommunikation. Die Kommunikation genügt nicht. Ich weiß nicht, mit welcher Ehrlichkeit er spricht. Ich kann ihn nur beim Wort nehmen und dann aufgrund davon noch einmal hinweisen auf Gottes Wort. Wenn jemand sich bei mir bekehrt hat, das heißt, ich habe die Gelegenheit gehabt, ihn zu Jesus zu führen, und er hat das Gebet gesprochen, womit er Jesus einlädt, sein Herr und Erlöser zu sein, dann sage ich ihm nicht, jetzt bist du ein Gotteskind. Oder wenn er seine Sünde bekannt hat, sage ich ihm nicht, jetzt hast du Vergebung. Das weiß ich nicht. Ich müsste ja ein Prophet sein, um das zu wissen. Ich kann das nicht tun. Ich kann nur sagen, was steht hier geschrieben? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Haben Sie Ihre Sünden bekannt? Ja. Ich kann das nicht beurteilen, ob er ja, aber lügt oder die Wahrheit sagt. Ich bin der Vermittler, ich bin Johannes der Täufer. Dort ist Jesus. Haben Sie Ihre Sünden bekannt? Ja. Was steht hier geschrieben? Jetzt soll er in der Begegnung mit dem Wort Gottes zum Glauben kommen, beziehungsweise zur Zuversicht. Nicht ich vermittle ihm Glauben. Das Wort Gottes tut das. In der Begegnung mit dem Wort Gottes entsteht Vertrauen. Wie steht es geschrieben? Wenn wir unsere Sünden bekennen. Haben Sie bekannt? Was sagt die Schrift? Sie sagt, wenn ich meine Sünden bekenne, wird Gott mir vergeben. Hat er ihnen vergeben? Ich weiß nicht. Wissen Sie, was geschieht, wenn er so tut? Er schaut weg von Gott, von seinem Wort und schaut wieder auf sich selbst und auf seine eigene Erfahrung. Er möchte das irgendwie festgestellt haben im Bereich seiner bewussten Empfindung. Nicht wahr? Und dort stellt er rein nichts fest. Er fühlt sich genau wie vorhin. Und dann weiß er nicht. Der Beweis für die Sündenvergebung sucht er bei sich, beim Subjekt. Und der Beweis ist in Gottes Wort. Was er wissen muss, ist, ob er bekannt hat, ob er die Voraussetzung erfüllt hat. Ob er Jesus angenommen hat, das ist, was er wissen muss. Den Rest braucht er gar nicht zu wissen von sich aus. Das wird ihm vermittelt, mitgeteilt. Denn zwischen uns und dem Jenseits ist ein Schleier, den wir nicht durchblicken können. Und wenn der sich nicht bewegt, sind wir hilflos. Wir sind angewiesen auf mündliche Kommunikation, die ist im Wort Gottes da. Und wenn Gott sagt, wenn du dies tust, dann ist das der Fall, dann wird dir vergeben. Dann nehme ich das zur Hand. Ich mag mich immer noch schuldig fühlen, aber ich weiß aufgrund des Wortes Gottes, so ist es. Ja, bitteschön.
Da ist aber Stelle in Römer 8,16, der Geist selbst gibt unserem gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie soll ich das dann in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast?
Ich weiß bis heute nicht, warum dort mit dem Dativ übersetzt wird. Unserem Geist. Ich habe das nie ausfindig machen können anhand einer griechischen Grammatik. Das Wort gibt Zeugnis, beinhaltet die Präposition syn, was zusammen mit bedeutet und konstant so übersetzt wird. Ziemlich konstant so übersetzt wird. Und ich weiß nicht, warum das hier nicht geschehen sollte. Der Geist gibt Zeugnis zusammen mit meinem Geist, dass ich ein Gotteskind bin. In diesem Fall ist das im unmittelbaren Zusammenhang, ist das Zeugnis des Geistes eine, die Tatsache, dass ich beten kann. Vers 15. Jemand, der wirklich Christ geworden ist, in dem der Geist wohnt, der hat eine ganz andere Gebetsmöglichkeit als ein Nicht-Christ. Und wenn er das kommt nicht notwendigerweise von heute auf morgen, aber wenn er das feststellt mit der Zeit in seinem Leben, hat er von daher einen Hinweis in seinem Geist, zusammen mit seinem Geist, dass er ein Gotteskind ist. Aber hier ist nicht von einer Kommunikation, von einem Zeugniskommunikation die Rede, in dem Sinne. Das Zeugnis des Heiligen Geistes geschieht indirekt über diese Erfahrung, die zustande gekommen ist, und dann bei anderen Texten, durch das Wort Gottes natürlich, das er gebraucht. Eine andere Stelle wäre 1. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Dass unsere gute Botschaft nicht nur im Wort zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit und so weiter. In Kraft. Paulus freut sich darüber. Aber er sagt nicht, dass das immer so ist oder dass das geschieht, weil er eine gewisse Vollmacht hätte, wie das normalerweise verstanden wird im christlichen Mund. Sondern er kann bezeugen, dass die Thessalonicher wissen, dass als er in Thessalonich verkündete, dass dann die Verkündigung in Kraft bei den Hörern ankam. Und das ist mein Gebet ebenfalls. Ein inniges Gebet, wenn ich spreche, dass dann diese Botschaft in Kraft ankommt. Aber ich verfüge nicht darüber. Ich muss es erbeten, das heißt nicht für mich, sondern für ihn. Ja? Ist nicht etwas, was ich für mich erbete, sondern es ist etwas, das ich erbete, dass wenn ich spreche, es nicht umsonst sein möchte, sondern dass beim Hörenden Kraft ist. Ich bleibe so schwach, wie ich vorhin war. Es wird mir immer deutlicher, dass ich rein nichts bin. Auch nichts als Wiedergeborener. Der letzte Gedanke, auf den ich zu sprechen kommen möchte in dieser Verbindung, ist der Gedanke des Exorzismus. Ein problematisches Thema. An dieser Stelle möchte ich meine Meinung weitergeben. Sie können das prüfen. Meine Meinung ist diese, dass seit die ersten Apostel gestorben sind, die wirklich im Namen Christi sprechen und handeln durften, die hatten diese Vollmacht, diese Konstante. Das heißt, wenn sie sprachen, handelte Gott und wenn und so weiter. Das kann schon im Allgemeinen gesagt werden. Ich will auch nicht sagen, dass es immer so war. Sie waren auch Sünder. Aber weil sie ihre Botschaft von Gott bekamen, konnten sie sagen, wenn ich spreche, spricht Gott. Das war klar. Und wenn Paulus also in Athen, nein, in Philippi, Entschuldigung, zu dieser Sklavin sagt, oder zum Geist in dieser Sklavin, dass er weichen soll, dann handelt Gott und dann muss der Geist weichen. Ich bin aber der Meinung, dass wir das nicht mehr können. Das heißt nicht, dass wir den Dämonen wie Hilflose gegenüberstehen. Gott ist derselbe Gott. Es heißt nur, dass ich kein Prophet bin, um zu wissen, ob eine Person bereit ist, den Dämon gehen zu lassen. Das weiß Paulus offenbar, er kann das aussprechen. Aber ich glaube, dass wir Ähnliches erleben dürfen, wenn wir zu Gott beten. Wenn wir der Auffassung sind, Menschen sind wirklich bereit, loszulassen von ihrer Sünde. Sie sind bereit, ihre Schuld zu bekennen. Und das dürfen auch Besessene tun. So hilflos sind sie auch nicht. Sie dürfen, sie sind ansprechbar vom Evangelium her. Man darf auch Besessenen das Evangelium sagen. Und sie sind verantwortlich dafür, nicht der Dämon. Sie sind verantwortlich dafür, ob sie es annehmen oder nicht. Und wenn ich merke, hier wäre eine Bereitwilligkeit, dann, nach dem, was ich so als hilfloser Mensch da empfinden kann oder feststellen kann, dann darf ich beten, ja, lass doch den Dämon weichen. Und dann geschieht das oft. Aber nicht, weil ich jetzt ihn austrieb, sondern weil der Herr mein Gebet erhörte. Ich meine, das ist ein Unterschied. Können Sie mich verstehen? Bitte.
Was würden Sie dann sagen zu den Blumhardt-Kämpfen oder Kurt Koch zum Beispiel? Da ist ja auch einiges bezeugt, dass da Heilungen und teilweise auch Austreibungen von Dämonen im Namen Jesu geschehen sind.
Ich meine, dass Sie beide sich richtig geirrt haben. Dass Blumhardt sich geirrt hat, ist sehr leicht zu zeigen. Andererseits müssen wir aber wissen, dass Gott eine Menge schlechter Theologie vergibt und übersieht und handelt, wenn er merkt, ich rechne mit ihm. Und ich glaube, deshalb hat Gott auch gehandelt. Und Jesus war Sieger, sein Lied ist nicht vergebens. Gott hat gehandelt, nur nicht so, wie er sich das vorstellte. Da ist der Unterschied. Dass Gott gehandelt hat, ist klar. Aber nicht so, wie er sich das vorstellte. Sein Irrtum bestand darin, dass er meinte, die unreinen Geister seien die Geister von verstorbenen Menschen. Das sagt die Bibel nicht. Das sind reine Dämonen. Die Geister von verstorbenen Menschen haben bei lebenden Menschen überhaupt nichts zu suchen. Das ist etwas, das die Fantasie von frommen Menschen hervorgebracht hat, aber nicht die Heilige Schrift. In der Heiligen Schrift werden die zwei Begriffe, unreiner Geist und Dämon, auswechselnd gebraucht. Das sind Synonyme. Da war der Irrtum. Und dann noch vielleicht einiges anderes. Aber dass Gott hier Befreiung geschenkt hat, auf Gebet hin, das ist klar. Ja. Sie haben ja gebetet.
Also von Kurt, ja. Das muss ich da schon sagen. Ich denke, es gibt heute auch noch vereinzelt Leute, die sehr wohl die Vollmacht von Gott bekommen und die auch auf dem Gebiet tätig sind. Und ich denke auch, dass Blumhardt sich sehr wohl bewusst war, dass das Dämonen sind. Ich meine, der Kampf um die Gottlieben Willus ist ja bezeugt in verschiedenen Schriften, ist von Ärzten auch von weltlichen Ärzten und gezeigt. Und was dann teilweise an Berichten intern da ist, das ist, deutet für mich eindeutig darauf hin, dass wir wirklich Dämonenaustreibung oder Austreibung von unreinen Geistern eben geschehen ist und nicht von toten Menschen dann die Geister.
Nun, vielleicht wollen Sie die Geschichte dann noch einmal zur Hand nehmen, denn da, so steht es eigentlich im Bericht. Ja. Aber ob es das heute noch gibt, die Frage, meine Frage wäre an Sie, nicht, dass ich das nicht von vornherein abweisen würde, sondern meine Frage wäre, ob Sie das anhand der Heiligen Schrift sagen können oder ob Sie das nur aus diesen Berichten her sagen. Ja. Ich möchte von der Heiligen Schrift her Beweise dafür haben. Bitte?
Also zudem ist das nächste was anderes.
Ja, ist gut, ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann war der Unterschied zu den Aposteln und zum Paulus, der eben Geister ausgetrieben hat und geheilt hat, dass er quasi wusste, ob die Leute tatsächlich von loskommen wollen. Also ob das Bekenntnis von denen also echt ist. Weil ich denke, die Bibel spricht ja immer davon, dass Jesus erlösen will oder Gott erlösen will.
Ja.
Dass, also wenn ich zu jemandem komme, der für mich offensichtlich besessen ist, wenn ich darum bitte sozusagen, dass der jetzt gesund wird, dann ist es ja immer im Sinne Jesu, meine ich doch. Das nur das, was ich halt nicht beeinflussen kann, ist das Bekenntnis meines Gegenübers.
Nun, Sie wissen auch, dass es der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch sich bekehrt.
Ja.
Aber Sie wissen auch, dass das nicht notwendigerweise so kommt, wenn Sie beten, Herr, lass alle 6 Milliarden Menschen sich jetzt bekehren, dass das dann geschieht, ja?
Ja.
Also so einfach ist es ja nicht, ja.
Ja klar, der Paulus hat es ja auch nicht gemacht, er war ja auch persönlich bei den Leuten gestanden. Also hat er mit denen...
Nein, ich argumentiere von dem Wissen, dass es Gottes Wille ist. Die Tatsache, dass ich weiß, dass Gott etwas will, heißt noch nicht, dass er es in diesem Fall will. Ich weiß, dass Gott alle Menschen retten will. Und ich stehe jetzt einem Menschen gegenüber, der unbekehrt ist. Und bete, dass er sich bekehrt. Es gibt noch andere Faktoren als das. Und wenn ich jetzt einen, den Besessenen vor mir habe, genügt das nicht, dass ich weiß, Gott will, dass er befreit wird. Ja? Es muss auch sein Wille da sein, dass er befreit. Und über diesen verfügt Gott nicht so, wie wir vielleicht meinen. Jeder von uns ist ein Bilde Gottes geschaffen und ist ein gewisses Gegenüber. Und er vergewaltigt niemanden. Er appelliert, ja. Nur kann ich das nicht sehen. Jetzt zurück zu Paulus. Ich weiß nicht, was er gewusst hat. Habe ich das zu stark angedeutet, wenn ich sage, ich bin kein Prophet. Ich könnte aber vermuten, dass Paulus als Apostel, als prophetischer Apostel, als apostolischer Prophet hier eine Offenbarung bekommen hat. In diesem Fall ist das so. Ja, und dann aufgrund davon gehandelt hat. Auf jeden Fall ist es auffallend, so viel ich weiß, dass wir ich weiß nicht, ob wir an irgendeiner Stelle die Zusage haben, dass wir Dämonen austreiben können. Bitte schön.
Ja, in dem Zusammenhang fällt mir die Geschichte ein, in der Apostelgeschichte, wo Paulus dann extra kommt, um solche Leute, die sich zum Glauben bekannt haben, den Heiligen Geist zu geben, also zu vermitteln sozusagen. Also ich glaube, sowas ist ja heute auch nicht möglich. Ich weiß nicht, wo war denn das?
Wasser Maria.
Das dürfte in dieselbe, das dürfte eine verwandte Situation sein.
Also da ist ja selbst unter den, war das der Philipp? Nee, wer war das denn? Es waren auch andere Apostel, Johannes, die aber nicht den Heiligen Geist dann, da wusste, kam Paulus, glaube ich, extra.
In Ephesus.
Ja. Wir haben zwei Episoden.
Also da wird ja sogar deutlich, dass selbst die Apostel nicht immer die Vollmacht dann hatten.
Nun, in Samaria war es so, Philippus war da gewesen. Und hatte verkündet, diese Menschen haben noch nicht den Heiligen Geist bekommen, wenn sie sich bekehren. Und wenn dann Petrus und Johannes kommen, beten sie für sie. Beten sie für sie, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Den Fall will ich heute noch besprechen. Und der zweite Fall ist Ephesus, wo wir 12 jüdische Männer haben,
die ebenfalls zum Glauben gekommen sind durch Paulus. Sind sie schon getauft, haben aber immer noch nicht den Heiligen Geist. Und dann heißt es dort, er legte ihnen die Hände auf. Mhm. Warum er ihnen die Hände auflegte, wissen wir nicht. Es heißt nur, nachdem das geschah, dass sie dann den Heiligen Geist bekamen, beziehungsweise er kam über sie, was dasselbe bedeutet. Es ist nicht so, dass die Apostel ihnen den Heiligen Geist vermittelt haben, aber es ist doch nicht ganz unwichtig, festzustellen, dass es in diesen beiden Fällen Apostel waren, die offenbar doch mit einer gewissen Vollmacht oder Autorität, wäre richtig, in diesem Sinne handelten. Und Gott hat dann, beziehungsweise Heiliger Geist, der Gott ist, kam dann in Antwort auf solche Gebete. Welche Probleme das für uns aufwirft, das möchte ich später heute noch besprechen. Herr Käse.
Ja, ob wir heute noch die Vollmacht haben, also Exorzismus zu betreiben oder Geister auszutreiben. An einer Stelle, da bekommt man manchmal schon Schwierigkeiten. Die Stelle aus Markus 16, denke ich da.
Ja.
Das ist eben da das Schwierige. Da wird zuerst der Missionsauftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern.
Ja.
Und dann, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und dann die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben.
Ja.
Wer ist das? Denen, die da glauben. Ich denke, das ist die Frucht der Mission, die wirklich durch die Evangeliumsverkündigung zum Glauben finden. Und dann heißt es, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Mhm. Da frage ich mich ja schon, ob das nicht eine allgemeine Bevollmächtigung ist von Christen und nicht speziell nur von den Aposteln. Das ist für mich hier schon die große Frage. Ich weiß nicht, wie Sie das hier
den sind. Text wollen wir auch noch besprechen.
Ja.
Ja, vielleicht können wir das dann. Aber jetzt ist es 9:30 geworden, glaube ich. Oder 10:30, Entschuldigung. Vielleicht können wir unsere Pause jetzt einsetzen. Ja.